eigentlich ist man immer im Wahlkampf, gerade jetzt im Superwahljahr, ging es ja von den Kommunalwahlen zu den Europawahlen und jetzt die Landtagswahlen und dann geht es noch über zu den Bundestagswahlen. Also wir sind ständig unter Anspannung. Die Frage ist, ob man in dieser Zeit überhaupt Politik machen kann oder ob eigentlich alles eine große Show ist oder ob alles ein großer Wahlkampf ist. Das werden wir rausfinden mit zwei Menschen, die vielleicht noch mit uns über Inhalte reden, denn das ist ja in diesem Wahlkampf, fällt ja ein bisschen hinten runter. Da geht es also sozusagen um persönliche Befindlichkeiten, es geht um Koalitionen, es geht also um Kindergarten- oder Sandkastenspiele, wer mit wem, warum und zu welcher Zeit und du hast das gemacht, ich habe das gesagt und wo bleiben eigentlich die Inhalte? Das werden wir zwei Menschen fragen, die wieder im Thüringer Landtag sitzen wollen. Das ist einmal Karin Kaschuber von der Linkspartei und David Eckhardt von der SPD. Beide sitzen im Ausschuss für Wissenschaft, Kunst und Medien mit dem Schwerpunkt Thema Hochschulpolitik und das wird auch unser Thema sein. Aber zuvor reden wir mal so über die Stimmung und über den körperlichen Zustand der Wahlkämpferinnen und der Wahlkämpfer. Frau Kaschuber, wie geht's Ihnen?
Gut, ja. Bis auf die Tatsache, dass es früh um 9 ist und ich vielleicht noch ein bisschen Ruhe gebraucht hätte, aber sonst geht's mir gut. Es ist mir nur zu heiß.
Wie viele Termine hatten Sie gestern?
Gestern war ich von früh um 9 bis abends um 8 unterwegs, ununterbrochen.
Ununterbrochen, das sind dann Infostände und Podiumsdiskussionen?
Infostände, Diskussionen, Interviews, so wie heute, also alles durcheinander.
Ich habe gestern einen Sicherheitsbeamten von Herrn Scherer vom Innenminister gesehen, der ist eingeschlafen während der Podiumsdiskussion, der war fertig, der muss ja das alles mitmachen sozusagen und der hat dann Interessensausfälle bekommen und ist eingenickt und hat dann gar nicht mitbekommen, dass Herr Scherer schon gehen wollte. Also der ist am Ende, der hat sozusagen, den hat man die Erschöpfung richtig angemerkt, ist eben eingeschlafen. Sie können natürlich bei Podiumsdiskussionen am Stand nicht einschlafen, aber macht sich auch körperliche Erschöpfung dann mal breit oder Interessensausfälle?
Also Podiumsdiskussionen sind eigentlich in diesem Wahlkampf bei uns eher selten. Wenn welche waren, waren die sehr gut besucht, insbesondere an der Friedrich-Schiller-Universität, was ich gar nicht so erwartet hätte. Die waren dann auch lebendig. Studierende sind ja dann nicht so, ich will mal sagen, so trocken, sondern die stellen schon sehr direkt ihre Fragen.
Da hat es auch mal geknallt inhaltlich?
Na freilich. Ja, ja. Insbesondere mit der FDP. Also Uwe Barth ist ja ein Verfechter der Erhebung von Studiengebühren im Ernstfall, wenn man die Hochschulen finanzieren muss. Und der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion ist zwar gegen Studiengebühren, sagt aber, es darf keine Denkverbote geben, wenn man die Hochschulen finanzieren will. Und da wird es dann schon ein bisschen sportlicher.
Also keine Denkverbote in der Denkfabrik.
Ich will aber nicht in Abrede stellen, dass es auch Podiumsdiskussionen gibt, wo die lange dauern.
Ja, die lange dauern, wurde immer gleich das gleiche Zeug abspult und dann alle müssen zu Wort kommen und naja. David Eckhardt will für die SPD in den Thüringer Landtag und beschäftigt sich mit Hochschulpolitik. Wie viele Termine hatten Sie denn gestern und wie viele Termine haben Sie denn heute?
Gestern waren es 5 Termine, ging auch von morgens um 9 bis kurz nach 20 Uhr, als ich dann zu Hause war, relativ straff durch. Natürlich kommt es einem, ich würde jetzt trotzdem sagen, zugute, dass es schönes Wetter ist, weil dadurch sind natürlich viele Leute auf der Straße, man kommt natürlich an wesentlich mehr Leute ran. Für einen selber ist es natürlich etwas anstrengender, aber abends mal unter die kalte Dusche und dann ins Bett und geschlafen und da wird man schon wieder fit für den nächsten Tag.
Ja, den schönen Zumbacher Dialekt, den haben sie sich erhalten und den wollen sie auch nicht wegkriegen.
Der bleibt auch und da kann auch noch eine wesentlich deutliche Gewahr.
Also wenn Sie jetzt so sagen, Sie machen ja beim Lokalsender dann demnächst auch ein Interview, da wird richtig Zumbach geredet.
Nein, wir versuchen auch unser fränkisches Hochdeutsch zu sprechen.
Das ist also ein fränkisches Hochdeutsch oder ein fränkischer Dialekt eigentlich. Also Franken sozusagen im Osten.
Franken im Osten ist richtig. Also alles, was südlich des Thüringer, des Rennsteigs liegt, ist ganz eindeutig Franken gewesen. Haben damals ein paar unglückliche Zustände reingespielt, dass wir nicht zur amerikanischen Besatzungszone gehört haben, weil wir eigentlich vom Amerikaner befreit sind. Aber ich freue mich, dass ich die 22 Jahre Erfahrung in der DDR machen durfte, weil man da jetzt doch wesentlich besser mitreden kann und inzwischen sind wir ein vereintes Deutschland und von daher.
Trotzdem sind Sie ja Thüringer, aber nicht so richtiger Thüringer. Fühlen Sie sich als fränkischer Ossi eher sozusagen ins in Westen gezogen und sind kein richtiger Thüringer?
Ganz klar nein. Also es gab ja auch mal die Überlegungen, das Bundesland Franken zu gründen. Da war ich also einer der ersten in der Gegeninitiative, weil als Thüringer fühle ich mich schon.
Also Sundbeicher ist ein Thüringer.
Sundbeicher ist Thüringer.
Ja, wie sagt man eigentlich in Sonneberg, wenn gegrillt wird? Also ich komme aus Gera, da wird gerostet, in Erfurt wird gebrätelt oder auch manchmal war ich auch gegrillt und wie
sonst wird man? Gegrillt.
Gegrillt, ja. Nicht gebrätelt, nicht gerostet.
Und wer eine Roster am Stand will, der kriegt nichts. Also es wird schon eine
Partner. Es gibt nämlich die Rostergrenze und in Jena, Frau Kaschuber, sagt man Roster, richtig?
In Jena, glaube ich, sagt man Rostbratwurst. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ich bin also keine echte Thüringerin, wie Christoph Matschi und Dieter Althaus.
Da dürfen Sie eigentlich gar nicht mit.
Ähnliche Person eigentlich.
Wenn es nach Jung und Jung geht, dürfen Sie eigentlich nicht kandidieren. Eigentlich aber in Jena wird gerostert. Also da ist ja der Rostbratwurst, die Roster. Da ist schon die Rostergrenze bei Jena.
Ich bin aber auch nicht so ein Freak der Rostbratwurst.
Das heißt, die essen, was wird jetzt im Wahlkampf gegessen? Nur Salat und leichte Speisen?
Sehe ich so aus? Glaube ich kaum.
Womit halten Sie das im Radio?
Also ich bin durchaus fleischessend,
ja.
Aber ich mag eben nicht ständig Rostbratwurst essen.
Alle mit allen reden, das ist eben die große Frage. Und wer mit wem koaliert, sind so die Hauptthemen in den großen Tageszeitungen und auch im Fernsehen und auch im Radio. Und wir wollen uns dem anschließen, natürlich ein paar Koalitionsspiele machen. Und zwar mit David Eckhardt und Karin Kaschuber, die das nicht am Ende zu entscheiden haben, aber vielleicht auch eine Meinung dazu haben. Frau Kaschuber, nervt Sie das, wenn heute schon wieder zum Beispiel in der Zeitung Amatschi dann ausgefragt wird, ob er nun mit Schnittmengen mit der Linkspartei hat, was er ja immer gesagt hat, seit vielen Monaten jetzt das aber sozusagen nicht nochmal wiederholen will und dann alle Journalisten nachfragen, geht nun die Linkspartei mit der SPD zusammen, unter Matschi, unter Ramelow mit den Grünen zusammen oder gibt es eine große Koalition oder interessiert Sie das nicht?
Na, freilich interessiert mich das. Also wer den politischen Wechsel in Thüringen will, muss natürlich so wählen, dass er auch stattfinden kann. Dann kann ich also nicht dafür sorgen, dass die CDU wieder eine Mehrheit bekommt im Land. Und es könnte ja auch rein rechnerisch passieren, dass die FDP mit in den Landtag kommt. Dann kann das vielleicht auch für Schwarz-Gelb reichen. Und so solche Planspiele werden ja durchaus gemacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen den politischen Wechsel. Und der ist für uns natürlich nur möglich mit der SPD und mit den Grünen. Also das ist die Option, die wir haben. Und da muss man nach Inhalten gucken, wer Ministerpräsident wird. Also ich finde diese Ansage, ich werde Ministerpräsident und kein anderer, sonst wird Dieter Althaus Ministerpräsident, habe ich ja persönlich im Radio gehört von Christoph Matschi. Also die finde ich überflüssig.
Mhm. Herr Eckhardt, wollen Sie auch den politischen Wechsel?
Den politischen Wechsel will ich auch, ganz klar. Und hier ist natürlich die Option Rot-Rot-Grün eine durchaus denkbare Option und nach derzeitigen Umfragen auch nicht auszuschließende Option. Ich sehe es natürlich ein bisschen anders als Frau Kaschuber, weil das ist eine ganz klare Aussage der SPD in Thüringen, dass es keinen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow geben wird. Das hat verschiedene Ursachen, die auch in Abgeordneten der jetzigen Fraktion, die auch wieder aussichtsreich auf Listenplätze gestellt worden sind, für die zukünftige Fraktion. Also ich denke hier an parlamentsunwürdige Abgeordnete und solche Leute dann einen Ministerpräsidenten aus ihrer Fraktion zu wählen, da kann die SPD dann doch nicht mitgehen.
Das ist natürlich jegliche demokratische Tradition, dass man sagt, die zweitstärkste, die stärkste Fraktion, dann hat natürlich dann auch ein Anrecht, sozusagen den Ministerpräsidenten zu stellen. Wird er da auf den Kopf gestellt? Sie halten trotzdem dran fest. Aber nochmal zum politischen Wechsel. Sie sagen, Sie wollen den politischen Wechsel, Sie wollen Dieter Althaus ablösen oder glauben Sie, dass es mit Dieter Althaus einen politischen Wechsel geben wird?
Mit Dieter Althaus wird es in Thüringen keinen politischen Wechsel geben. Und Sie haben ja die Thematik, die größere Fraktion schlägt den Ministerpräsidenten vor. Deswegen werden wir jetzt nochmal 10 Tage intensiven Wahlkampf machen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, Linkspartei und SPD nähern sich zunehmend an. Und ich achte es als durchaus möglich, dass wir schon noch stärker werden als die Linksfraktion.
Sie schließen also eine Koalition mit der CDU aus, wenn Sie so sagen, dass es ohne Dieter Althaus keinen Wechsel gibt. Wenn Sie den Wechsel wollen, dürfen Sie doch nicht mit der CDU zusammengehen.
Ausschließen kann man keine Koalitionen, solange man keine Wahlergebnisse kennt. Mhm. Aber ob dann die Person Dieter Althaus der geeignete Ministerpräsident für Thüringen ist, das stelle ich doch in Frage. Mhm.
Das heißt, ist Dieter Althaus das Problem und nicht die CDU, sondern Sie machen es an der Person fest?
Ich mache es am Wahlergebnis fest. Also die Diskussion können wir dann gerne am 30. August 18:01 weiterführen, wenn man so ungefähr weiß, wo es hinläuft.
Zeigt ein bisschen das Dilemma. Ich möchte ja nicht in Ihre Haut stecken, der SPD, dass sie auf der einen Seite sagt, sie will den Wechsel und auf der anderen Seite sagt sie, naja, wir schließen keine Koalition aus, auch nicht mit der CDU. Müsste man ja eigentlich ausschließen, sozusagen, wenn Sie sagen, dass mit der CDU, mit Dieter Althaus kein Wechsel möglich ist. Also wäre jetzt für mich logisch. Ist das ein Dilemma für Sie?
da kommt auch dann ein Stück weit Verantwortung für Thüringen wirklich. Und immer eine der, war die letzte oder vorletzte Umfrage, glaube ich, die für Thüringen rausgekommen ist, von Forsa, wo Schwarz-Gelb bei 44 Abgeordneten gelegen hat und Rot-Rot-Grün bei 44 Abgeordneten gelegen hat. Auch da muss es dann eine Lösung für Thüringen geben, weil man kann nicht so lange die Thüringer Bürger wählen lassen, bis es ein Ergebnis gibt, was einem gefällt. Da muss man sich dann zusammensetzen, muss nach Möglichkeiten suchen, die eigenen Interessen, die man im Wahlkampf vertreten hat, auch in Koalitionen durchzusetzen, die einen eventuell nicht genehm sind. Aber man muss dann auch ein Stück weit an Thüringen denken und nicht nur an die eigene Partei. Ja.
Frau Kaschuber, das ist ein spannender Wahlkampf, oder? Wenn man so die Argumente hört, das ja. ist Wahnsinn, oder? Das war noch nie so spannend in Thüringen, habe ich das Gefühl.
Ich finde das richtig toll, wie so argumentiert wird. Ich bin der Meinung, das, was die CDU-Landesregierung in den letzten Jahren hier vorgelegt hat, das ist nicht tragfähig. Also das zeigen sowohl die Verfassungsgerichtsurteile, und wir haben ja grundsätzlich andere Auffassungen zur Bildungspolitik, auch zur Hochschulpolitik, zu der wir ja sicher noch kommen. Arbeitsmarktpolitik sind alles Themen für mich, wo ich sagen würde, dort muss eine andere Politik gemacht werden. Und ich glaube nicht, dass sie vorrangig nur an der Person Dieter Althaus hängt, sondern es ist ja Regierungsprogrammatik. Und mich gruselt es eigentlich ein bisschen davor, wenn ich mir vorstelle, dass Schwarz-Gelb eine Mehrheit in Thüringen bekommt. Also was dann an, ich will mal sagen, an neoliberaler Politik hier zum Tragen kommt, das möchte ich nicht wissen.
Erklären Wobei Sie uns doch bitte mal, was Sie unter neoliberaler Politik verstehen. Das ist ein Schlagwort geworden. Erklären Sie es bitte nochmal den Zuhörern und Zuhörern, was Sie unter neoliberaler Politik verstehen.
Also ich will das mal ganz knapp machen. Also ich würde es mal im Bereich der Hochschulen machen wollen. Also wenn ich mir das derzeitige Hochschulgesetz ansehe, das im Entwurf des Gesetzentwurfs formuliert hatte, dass es darauf ankommt, die Studierenden für den Markt auszubilden, dann frage ich mich schon, warum das in einem Hochschulgesetz steht. Hochschulen sind keine Wirtschaftsbetriebe, sondern sind Hochschulen. Die haben eine andere Aufgabe, die haben eine kulturelle Aufgabe, die haben eine bildungspolitische Aufgabe, auch eine gesellschaftspolitische. Und wenn ich es verkürze, nur auf das Rechnen, auf die schwarze Zahl, dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Wenn ich sage, alles muss privatisiert werden, jeder muss bezahlen für die Leistung, die er erhält von der Gesellschaft, dann kann es nicht sein. Wobei ich der FDP immer noch zubillige, dass die im Bildungsbereich sagen, also es muss längeres gemeinsames Lernen geben. Es muss also auch im Vorschulalter, also eine sehr gute Startvoraussetzung müssen dort geschaffen werden. Aber ob das mit der CDU machbar ist, das zweifle ich.
Aber die CDU hat doch ausgeschlossen, Studiengebühren einzuführen, oder wollen das doch nicht machen?
Das haben die erst vor anderthalb oder zwei Jahren gemacht. Wir haben das immer wieder gefordert. Wir haben zwei verfassungsändernde Gesetze eingebracht in den Thüringer Landtag, dass also das Verbot von Studiengebühren festgeschrieben werden sollte in der Landesverfassung. In Hessen gab es das bereits. Das ist abgelehnt worden. Sowohl von der CDU, muss ich leider meinem Kollegen von der SPD sagen, auch von der SPD unter anderem deshalb, weil dort also auch der freie Zugang zu den Hochschuleinrichtungen also mit formuliert worden war. Das kann man sicher diskutieren, diesen Punkt. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass also Dieter Althaus sich das erst überlegt hat, als es darum ging, also wie sichert man die Hochschulstandorte auch in den einzelnen Bundesländern im Anbetracht also zurückgehender Geburtenzahlen. Das wird Thüringen auch treffen. Wir haben immer noch in der Mehrzahl Landeskinder, die hier studieren, und der Werbeeffekt nach außen, der funktioniert noch nicht so richtig. Und ich glaube, ich weiß, dass die Hochschule Schmalkalden-Meiningen zum Beispiel einen tollen Campus hat, auch eine sehr gute Hochschule ist, aber ob die in Köln oder in Koblenz schon bekannt ist, das weiß ich nicht.
Oder zum Thema Abwanderung, wenn wir noch kommen, noch mal abschließend für diese Runde. Herr Eckert, wird es unter der SPD oder mit der SPD Studiengebühren geben in Thüringen?
Nein, also ganz klar nein. Auch wir sind hier schon initiativ geworden im Landtag, und das von der Frau Dr. Kaschuber angesprochene Gebührenverbot in der Verfassung, dem konnte man einfach nicht zustimmen, weil da eben das absolute Gebührenverbot gefordert worden ist, was auch bedeutet hätte, dass es also keine Bibliotheksgebühren, keine Fernleihgebühren und Ähnliches gäbe, wenn man es verfassungsrechtlich genau auslegt. Und das ist natürlich dann eindeutig einen Schritt zu weit gesprungen. Studiengebühren sagen wir ganz klar nein, haben auch schon Anträge eingebracht, die dieses fordern, dass ein Studiengebührenverbot kommt. Was die Stellung der CDU zu dem Thema Studiengebühren betrifft, darf man schon gespannt sein, weil es erst vor 14 Tagen ungefähr, als der Staatssekretär Bauer Wapnick wieder so in der Podiumsdiskussion unterschwellig hat durchklingen lassen, dass er sich ab 2014 durchaus Studiengebühren vorstellen könnte in Thüringen. Da darf man nur mal sehen, wer hat in der CDU Sachen. Ein Herr Althaus, der sich gedrängt fühlt, sich da mal im Podium hinzustellen und zu sagen, nö, gibt keine Studiengebühren. Oder der Staatssekretär, der für den Bereich Hochschulen zuständig ist, der sagt, er könne sich durchaus Studiengebühren vorstellen. Oder ein hochschulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, der sagt, es darf keine Denkverbote bei der Hochschulfinanzierung geben. Also diesen Aussagen kann ich leider absolut keinen Glauben schenken.
Sagt David Eckert von der SPD und zu Gast noch weiter im Studio Karin Kaschuber von der Linkspartei. Mit Ihnen beiden reden wir weiter über Hochschulpolitik. Wir sind mitten im Wahlkampf drin und in einer guten Woche wird der Thüringer Landtag gewählt am 30. August. Und zwei Menschen, die wieder im Parlament sitzen wollen, sind Karin Kaschuber für die Linkspartei und David Eckert für die SPD. Sie sind sozusagen Hochschulpolitikerinnen und Politiker, sind im Ausschuss für Wissenschaft, Kunst und Medien. Und wir reden mal über die Denkfabrik Thüringen, das Bildungsland Thüringen. Wir sind ja sozusagen Solarstandort, ein Kindermedienland und natürlich auch ein Bildungsland. Wollen wir zumindest sein oder sind wir es schon? Ich weiß es nicht genau. Frau Kaschuber, sind wir eine Denkfabrik? Sind wir ein Bildungsland in Thüringen?
Tja, das ist natürlich der Slogan, mit dem geworben wird. Denkfabrik Thüringen, also mit dem faulen Fisch in der Zeitung, ist damit ja sehr attraktiv geworben worden. Ich will nur sagen, also alles das, was ich in den letzten 10 Jahren im Thüringer Landtag erlebt habe, das kann ich sowohl auf, ich mache das jetzt mal ein bisschen breiter angelegt, nicht nur auf die Hochschulen. Also Thüringen lebt ja davon oder kriegt seine innovativen Impulse aus den Verbünden von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und kleinen und mittelständischen Betrieben. Dort kommen ja eigentlich so die Effekte auch für Arbeitsplätze, Arbeitsmarkteffekte kommen dort her. Dort hat die Landesregierung konsequent, aber konsequent die Mittel gekürzt in den letzten Jahren. Die hat sich erst, ich glaube, mit dem letzten Haushalt besonnen und die Mittel wieder angehoben, sodass dort mehr Geld reinfließt. Es ist Geld, das sage ich jetzt mal so, verdattelt worden. Also zum Beispiel durch
verdattelt, die. Verdattelt? Was ist das? Das ist ein Jenenser Dialekt oder wie?
Nee, das sagt man so.
Sagt man so,
also das sagt man einfach so. Also es sind
verschwendet
zwei,
oder?
Ja, es sind zwei Richtlinien erarbeitet worden. Eine zur Förderung von F&E-Personal, also das geht über EU-Mittel.
Sagen wir mal die Abkürzung, mit denen können nicht alle
also was anfangen. Also Forschungs- und Entwicklungs. Personal in Forschung und Entwicklung, das waren 12 Millionen. Diese Richtlinie ist zu spät bei der EU eingereicht worden. Das andere war eine Richtlinie zur Finanzierung von Forschung an Hochschulen. Die konnte nicht umgesetzt werden, weil die Richtlinie nicht umsetzbar war an den Hochschulen, weil man dort einfach nicht die Haushaltstechniken schon dafür hatte und das Personal dafür hatte. Es waren insgesamt 36 Millionen, die nicht übertragbar waren in das nächste Jahr. Also wir haben die Landesregierung dort erwischt, das hat die aber relativ kalt gelassen, dass das so ist.
War das jetzt eine bewusste politische Entscheidung oder war das wirklich ein handwerklicher Fehler oder Schlamperei?
Ich glaube einfach, dass in der Landesregierung die Anbindung der Mittel in diesen Bereichen beim Wirtschaftsministerium diskutabel ist. Wenn ich Mittel für Forschung und Technologie ausschließlich beim Wirtschaftsministerium anbinde, die anderen für Grundlagenforschung beim Wissenschaftsministerium, dort muss man drüber nachdenken. Was ich zum Bildungsland noch sagen will, also wenn ich einen guten Bildungsstandort in Thüringen haben will, muss ich dafür sorgen, dass erstens die Kinder von vornherein annähernd gleiche Bildungschancen haben. Und das
längeres
ist,
gemeinsames Lernen, ist das das Stichwort?
Na, freilich, oder? Grundsätzlich. Auch. Ich denke auch schon in der Vorschule, also in der Vorschule und in den Kitas, also in den Kindertagesstätten, muss man Voraussetzungen schaffen, dass Kinder gleiche Chancen haben. Das heißt also auch, Gebührenfreiheit wäre im Vorschulbereich schon eine sehr gute Sache.
Frühkindliche Bildung ist das Stichwort. Was?
Wir wollen auch ein kostenloses Vorschuljahr haben, also wo die Kinder also nochmal die Chance bekommen, also ihre Startvoraussetzungen, also zu qualifizieren, will ich mal sagen, auch auf kindliche Art und Weise. Möchten auch ein kostenloses Mittagessen bis zur 4. Klasse haben. Wir haben das zum Beispiel in Jena schon gemacht. Dort trägt es die Kommune. Also aufgrund der Situation, dass wir auch in Jena immer noch ausreichend viele Hartz-IV-Empfänger haben und die Kinder anders dran sind als andere Kinder.
Das ist ja der Trend, ne? Dass die Aufgaben des Landes auf die Kommune so delegiert werden.
Und das ist das Problem. Bildung ist Landeshoheit. Und das muss sich also auch in der Landespolitik niederschlagen, auch in der Finanzpolitik des Landes.
Lieber Herr Eckert, jetzt habe ich das mal so mir angehört, was Frau Kaschuber gesagt hat. Und wenn ich das vergleiche, abgleiche mit dem Wahlprogramm, was ich natürlich immer virtuell vor mir habe, weil ich es mir intensiv durchgelesen habe, da gibt es eine Menge Schnittmengen. Das hätte jetzt auch alles so von Ihnen kommen können, diese Vorschläge. Das ist doch fast gleich, deckungsgleich mit dem, was die SPD fordert, oder?
Gibt es jede Menge Schnittmengen, das ist richtig. Deswegen werde ich jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen. Aber um nochmal auf Willkommen in der Denkfabrik zurückzukommen. Ich glaube, davon sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Ein kleines Beispiel, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Ein Vater hat sich an mich gewandt. Er selber ist Brauereibesitzer. Sein Sohn besucht in Leipzig, in Sachsen die Brauereischule, weil nur dort deutschlandweit Brauer ausgebildet werden. In anderen Bundesländern ist es üblich, dass also für Schüler, die Bundesfachklassen besuchen, in anderen Bundesländern Bundesfachklassen besuchen, Fahrtkosten und Unterkunftskosten übernommen werden. Dies war auch in Thüringen bis letzten Jahr noch der Fall. Die Landesregierung stellt sich jetzt dahin und sagt, diese Mittel sind mit dem KFA, dem kommunalen Finanzausgleich, an die Kommunen übergegangen, die jetzt dafür verantwortlich sind. Die Kommunen allerdings wissen nichts Bescheid. Also der gute Mann, er ist von Bonsus zu Pilatus gerannt. Das Geld für seinen Sohn hat er trotzdem nicht bekommen. Krönender Höhepunkt war dann gewesen, dass er im Kultusministerium die Information gekriegt hat, schicken Sie doch Ihren Sohn nach Sachsen und melden Sie ihn dort an. Dann geht es ihm besser.
Das ist
leider kein Scherz. Also die Landesregierung tut scheinbar alles, um junge Leute, die gerade seltene Berufe, die ja auch gebraucht werden, weil gerade Brauereien sind ja in Thüringen nun Urbestandteil und dürfen natürlich nicht kaputt gehen. Und die Leute, die werden dann gebeten, man möge doch die Kinder in Sachsen hauptwohnsitzlich anmelden, damit es einfacher ist und leichter geht. Und das kann wohl nicht der Ernst sein. Und da kann ich auch nicht sagen, willkommen in der Denkfabrik, sondern auf Wiedersehen, Denkfabrik.
Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, es wollte ein mittelständischer Kleinbetrieb, wollte ausbilden, was eine wichtige Sache ist, also hier auszubilden. Die jeweilige Fachschule und die Fachausbildung im theoretischen Bereich gab es nicht in diesem Bundesland, in Thüringen. Und er wollte den seinen Lehrling zur Theorie in ein anderes Bundesland schicken. Und das Kultusministerium hat empfohlen, melden Sie ihn doch in Sachsen an.
Richtig. Das ist schlicht und ergreifend gesagt, die Südjünger sagen zu sowas Sauerei.
Sauerei, ne? Nicht nur in Südthüringen. Wie ist das jetzt? Man könnte sagen, es ist ein Einzelfall, aber die Abwanderungszahlen sprechen ja eine andere Sprache, oder?
Die Abwanderungszahlen sprechen eine andere Sprache. Nun weiß man natürlich nicht, wie viele Leute noch solche Empfehlungen gekriegt haben. Sicherlich ist das nicht der einzige Grund, warum junge Leute Thüringen verlassen. Wenn man das Gehaltsniveau in Thüringen sieht, womit sich die Landesregierung noch brüstet, Niedriglohnland Thüringen, kommt zu uns, hier sind die Löhne niedrig. Das ist einfach nur erbärmlich. Damit zieht man keine Leute nach Thüringen, sondern treibt Leute aus Thüringen weg.
Da haben wir schon wieder eine Schnittmenge zwischen Rot-Rot, also mit Linkspartei und SPD, nämlich Mindestlohn. SPD fordert einen gesetzlichen Mindestlohn und das macht die Linkspartei auch, Frau Kaschuber, oder?
Ja, richtig. Also wir fordern das schon geraume Zeit, diesen gesetzlichen Mindestlohn. Ich glaube auch, dass es dringend notwendig ist, den einzuführen. Es kann nicht sein, dass Leute, die 8 Stunden arbeiten gehen, also zusätzlich Sozialhilfe bekommen müssen als sogenannte Aufstocker. Das motiviert auch nicht junge Leute nicht gerade sehr, also sich eine Ausbildung zu stellen und dann arbeiten zu gehen. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht geht, was da passiert. Wobei die Grundvoraussetzung, da muss ich jetzt mal meinem Kollegen David Eckert sagen, dass es überhaupt zu solchen Lohndumpingformen insgesamt kommt, kommt natürlich auch aus der Situation von Hartz IV. Also wenn ich für 1 Euro Jobs Menschen arbeiten schicke, dann ist das, muss ich mal meine alte Mutter zitieren, einfach eine Schande. Und der Verwaltungsaufwand deutlich teurer ist als die Finanzierung dieses 1 Euro Jobs. Da also diese Situation zu schaffen, so ein wirklich Billiglohnmarkt, der gar nicht bezahlt wird, mit also 1 Euro Job ist ja fast wie gar nicht bezahlt, zu schaffen.
Also das ist eine Aufwandsentschädigung für eine Arbeitsgelegenheit.
Genau.
Ist ja nicht keine Bezahlung.
Aber das ist trotzdem, geht man arbeiten und bekommt 1 Euro dafür. Das kann nicht sein. Das geht einfach nicht. Und wir bleiben auch dabei, dass Hartz IV weg muss, einfach weg muss. Aber ich will noch was zum Mindestlohn sagen. Wir gehen also bei dem Mindestlohn, also über 8 Euro und perspektivisch bis zu 10 Euro. Und mein eigener Sohn hat dieses Bundesland verlassen. Das bedauere ich sehr, weil meine Enkeltochter auch weg ist. Demzufolge, aber ich muss sagen, er könnte zurückkommen, er würde Arbeit bekommen, aber er verdient natürlich in den alten Bundesländern doppelt so viel wie hier. Und das ist kein Standortfaktor, wenn man mit Billiglöhnen wirbt.
Frau Kaschuber, sprechen wir nochmal über Hochschulpolitik. Mhm. Die Linkspartei hat in den letzten Jahren sehr das Volksbegehren unterstützt für mehr Demokratie. Gleichzeitig ist aber hier in Thüringen die Hochschulräte eingeführt worden, also dass dort Menschen über die Geschicke einer Hochschule entscheiden, die extern hinzugezogen wurden und die sehr oft auf freier wirtschaftlicher Basis engagiert sind. Wie wird sich die Linkspartei verhalten, sollte es eine Regierung geben? Wird die Kompetenz des Hochschulrates eingeschränkt? Bekommen die Studierenden und die Professoren wieder mehr Entscheidungsgewalt mit?
Also das kann ich ganz deutlich sagen. Wir haben das also bereits bei der Novellierung des Hochschulgesetzes, nicht wir alleine, die SPD auch, und auch die Hochschulleitung zu dem Zeitpunkt noch wirklich kritisiert, dass Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte an den Hochschulen für alle Mitglieder der Hochschulen der einfach eingeschränkt worden sind, beziehungsweise fast abgeschafft worden sind. Und wir wollen ein neues Hochschulgesetz auf den Weg bringen, also mindestens ein novelliertes, wenn nicht gar ein neues, das den Hochschulen auch die Wahlfreiheit lässt, ob sie eine Präsidialverfassung möchten oder ob sie einen Rektor wählen möchten. Aber wir wollen die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte aller Mitglieder der Hochschulen, insbesondere der Studierenden, möchten auch gern, dass die verfasste Studierendenschaft also ein deutliches Mitwirkungsrecht bekommt an den Thüringer Hochschulen und in der Mitsprache, also in der Gestaltung der Hochschulen, auch was ihre Ausrichtung und die Anteilnahme von Studierenden anbelangt. Was für uns noch wesentlicher ist, ist allerdings auch die Qualität des Studiums, also die ja durch Bologna, die Studierendenproteste haben das ja gezeigt, also die Umsetzung von Bologna ist diskutabel, muss diskutiert werden, wie man das macht.
Sie stellen also diese BA, Bachelor-Master-Studiengänge in Frage?
Ich stelle die nicht in Frage. Bologna hat ein zweistufiges Verfahren eingefordert, das heißt also aber nicht, dass ich in 3 oder 4 Semestern einen Bachelor machen muss und dann keinen Zugang zum Master bekommen, nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Dieser Druck, der da ist, den wir auch beobachten, dass man in 3 Jahren durch sein muss und die Jagd nach den Punkten und so weiter und also fast also wir am Fließband studieren, das stößt bei Ihnen auf Kritik?
Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ich habe das selber schon mal erlebt. Also in der DDR ist 1971 eine Hochschulreform durchgeführt worden, die aus dieser Art von Studium, wie sie bisher üblich war, auch hier, dann ein Studium gemacht hat, das klar strukturiert war in Semestern und dann musste man das gemacht haben und dann war es vorbei. Das hat zu einer gravierenden Verschulung der Ausbildung an den Hochschulen geführt. Und es sagen alle, sowohl Mitarbeiter der Hochschulen als auch Studierende, dieses Konstrukt Bachelor, Master mit der Modularisierung führt zu einer Verschulung der Hochschulen.
Verschulung heißt also, dass man nicht mehr studieren im wahrsten Sinne des Wortes kommt, dass man in Ruhe sich mit dem Thema einliest, sich beschäftigt, also sozusagen schon sich auf Forschung und auf kreative, intellektuelle Arbeit vorbereitet, durch Frontalunterricht und Sachen reinpauken und so weiter.
Und ich glaube auch, dass das nicht Sinn und Zweck eines Studiums ist. Ich glaube, in einem Studium soll man sich so viel Bildung wie möglich aneignen können. Ich spitze das jetzt mal zu. In Germanistik Student oder eine Germanistikstudentin muss durchaus auch mal die Möglichkeit haben, in eine Astronomie-Vorlesung zu gehen, wenn das interessiert. Aber wenn ich da nur durchjagen muss, um die Punkte zu erhaschen und dann habe ich noch ein Problem, einen Master zu machen, weil die Zugangsvoraussetzungen beschränkt sind, also das kann es nicht sein, das werden wir auch ändern.
Herr Eckert, die SPD, wie hält es die SPD in Thüringen mit der Mitbestimmung von Studierenden?
Ja, auch bei dem Punkt wird es leider keinen Streit geben. Frau Kaschuber hat es schon angesprochen, dass bei der Novellierung des Hochschulgesetzes SPD und Linke in ihren Änderungsanträgen sich unisono immer einer Meinung war. Auch wir sehen es dringend erforderlich, dass die Studierenden wieder mehr Mitsprache an den Thüringer Hochschulen bekommen. Thüringen ist ein guter Hochschulstandort mit 9 Hochschulen, Fachhochschulen, also auch sehr gut aufgestellt. Was die Hochschulräte anbetrifft, da sind wir vielleicht ein kleines bisschen unterschiedlicher Meinung. Also ich sage, ein Hochschulrat, der externe Meinung in der Hochschule einbringt, muss nicht unbedingt verkehrt sein. Allerdings darf er keine Entscheidungsbefugnis haben, weil hier sollten dann schon die Leute, die direkt in der Hochschule involviert sind, also Professoren, Mittelbau, Studierende, wesentlich stärker in die Entscheidungen eingebunden werden.
Herr Eckert, interessant ist ja auch die Entwicklung dieses Gebührenboykotts, den es vor einem Jahr ungefähr gab. Damals hatten die Studierenden gesagt, sie bezahlen die Verwaltungsgebühr, die extrem erhoben wurde, nicht. Daraufhin wurden viele mit der Exmatrikulation bedroht. Wie würde es da weitergehen? Ich meine, die Hochschulgebühren werden wahrscheinlich auch unter einer Rot-Rot-Regierung nicht abgeschafft werden, oder?
Die Verwaltungsgebühr wird, wenn dann die SPD Regierungsverantwortung ab 31. August in Thüringen bekommt, abgeschafft werden.
Das können wir als sicher so hinnehmen.
Das kann man als sicher so hinnehmen.
Mhm. Das heißt, das ist sozusagen Parteibeschluss oder Ihre persönliche Meinung?
Das ist Parteibeschluss, das ist Programm.
Mhm. Wir könnten jetzt noch über verschiedene Themen reden, die ja reingehen in den weitesten Sinne in Bildungspolitik, Kinder, Medienland, Theaterlandschaft, Kultur, Wirtschaft und so weiter. Kennen Sie den Kulturwirtschaftsbericht, Herr Eckert?
Der Kulturwirtschaftsbericht ist mir in groben Zügen bekannt. Das ist ein sehr umfängliches Werk. Da ich selber die Kulturpolitik in der Fraktion nicht bearbeite, habe ich mich natürlich nicht intensiv eingelesen, aber von groben Inhalten her ist er mir geläufig.
Kann man vielleicht ganz kurz zusammenfassen, der Kulturwirtschaftsbericht fordert sozusagen eine Regionalisierung, dass nicht jede Kommune in der Vermarktung der Kultur sein eigenes Ding machen sollte, und sie sagt, dass Kreativwirtschaft, Kulturwirtschaft mehr Geld umsetzt als die Gastronomie und das Übernachtungsgewerbe, und sagen, die Kulturwirtschaft zählt auch eine Werbeagentur dazu, eine kleine Puppenspielverein, das große Theater, alle, die im weitesten Sinne Musikveranstalter, alle, die im weitesten Sinne Kulturwirtschaft machen, Kreativwirtschaft, dass das ein großer Wirtschaftszweig ist, und das Wirtschaftsministerium hat sich zum Beispiel geweigert, in das Vorwort zu kommen, in den Kulturwirtschaftsbericht. Wird das Thema zu niedrig gekocht in Thüringen?
Das Thema wird in Thüringen auf alle Fälle zu niedrig gekocht. Gerade das Kulturland Thüringen schlechthin mit den geschichtlichen Ereignissen, die es in Thüringen gibt, mit dem Kulturleben, das es in Thüringen gibt, was natürlich leider von der Landesregierung in den letzten Jahren ja erheblich beschnitten worden ist. Ich denke hier nur an die Kürzungen bei der Finanzierung der Theater. Aber hier steckt noch wesentlich mehr Potenzial in Thüringen und für Thüringen.
Frau Kaschuber, Sie sind ja auch im Ausschuss Wissenschaft, Kunst und Medien. Das heißt, das ist ein Thema. Wird das bei Ihnen in Ihrer Partei intensiv diskutiert, oder sagen Sie, naja, wir kümmern uns jetzt mehr um Wirtschaft und um Arbeitsplätze und um Bildung?
Meine Kollegin Frau Dr. Klaubert bearbeitet ja dieses Thema. Sie hat auch den Kulturwirtschaftsbericht einschließlich dessen, was Sie eben formuliert haben, also im Thüringer Landtag thematisiert. Also gerade was die Kreativwirtschaft anbelangt. Wir haben uns auch bereits mit Hochschulen in Verbindung gesetzt, also die das ein bisschen tangiert, und haben gefragt, also was kann man denn da machen? Also kann man zum Beispiel nicht auch in Thüringen Dinge machen, dass man Denkmale, die jetzt zum Teil verwahrlosen, sagt einfach, also wir stellen das jetzt mal zur Verfügung für euch. Ihr könnt dort ein Studio einrichten.
Sie reden von Gebäuden, von Immobilien.
Ich rede von Immobilien. Ihr könnt dort eine Werkstatt aufmachen und ähnliches mehr. Da gibt es ein Interesse, auch aus diesem Bereich das zu tun, aber es gibt keine Reaktionen, also der Landesregierung, auf solche Themen. Also gibt es einfach nicht. Und wenn ich mir die Tourismusdebatten im Thüringer Landtag ansehe, dann geht es im Prinzip um grüne Wälder, Bratwurst, aber die Kultur spielt dort kaum eine Rolle, und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Vermarktungsfaktor zum Beispiel für Thüringen, den man einfach in den Blickpunkt stellen muss.
Kindermedienland, da kommen wir abschließend zum Thema, was uns natürlich selbst auch betrifft, da wir selbst auch ein Kinderradio haben und selbst mit Kindern und Jugendlichen hier arbeiten. Kindermedienland ist ja eine tolle Sache, da können wir uns alle freuen, dass der Kika da ist, dass Schloss Einstein produziert wird, Kindermedienzentrum wird sozusagen ausgebaut. Da hat die Landesregierung mal was richtig gemacht. Kann man das so sagen, dass Sie da nicht dran rumkritteln können?
Doch, ich habe da was dran rumzukritteln. Mhm. Ich sitze seit vielen Jahren in der Stiftung für Forschung und Technologie, weiß also auch, dass also noch unter Wirtschaftsminister Schuster bereits ein breites Konzept Medienapplikationszentrum Erfurt, also Kindermedienzentrum, vorlag. Mit dem Wechsel des Ministers, also von Herrn Schuster zu Herrn Reinholz, sind die damals bereits vorliegenden Bewilligungsbescheide zurückgenommen worden, und das Medienapplikationszentrum bzw. das Kindermedienzentrum ist jetzt in einer wesentlich abgespeckteren Form dort oben errichtet worden. Jetzt wird es wieder ausgebaut. Jetzt soll es wieder ausgebaut werden. Aber das ursprüngliche Konzept war viel weiter, viel tragfähiger. Das lag die Begründung war, die EU-Mittel sind nicht bewilligt worden. Herr Wucherpfennig hat sich ja dann da sehr stark dafür gemacht, dass es überhaupt auf den Weg kommt, auch Herr Morneweg. Ich will nur sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn das Kindermedienzentrum Erfurt so ein Standort wird, dass er nachhaltig, langfristig bestehen bleibt und mit anderen Standorten wie Köln und Hamburg durchaus existieren kann, gemeinsam existieren kann. Das Schloss Einstein hierher gekommen ist, ist eine tolle Sache. Aber es wäre natürlich noch toller, wenn noch mehr Eigenproduktionen hierher kämen. Und was ich noch schöner finde, wäre, wenn es endlich gelingen würde, auch sozusagen so eine Art Jugendfernsehen auf den Weg zu bringen, was schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist. Die Nutzergruppe ist schwierig. Also ob man von bei 12 Jahren sofort ins Erwachsenenprogramm schaltet oder ob man ein sehr gutes Jugendprogramm aufschaltet. Das fände ich eigentlich toll, wenn das gelingen würde.
Zum Kindermedienstandort gehört auch, dass Kinder auch Medien selbst machen, aktiv werden, medienpädagogisch betreut werden und so weiter. Da fällt mir auch natürlich ein, die Arbeit des Bürgerfunks. Das heißt, wir haben eine lebendige Bürgerfunklandschaft in Thüringen, die natürlich gesetzlich geregelt ist und das ist sozusagen Länderhoheit, wir haben Kulturhoheit der Länder. Das heißt, gerade dieser Bereich ist Ländersache. Herr Eckert, wie stehen Sie zum Bürgerfunk, zu den medienpädagogischen Angeboten, die ja sehr vielfältig sind? Können wir unter einer SPD-Beteiligungsregierung mit einer Stärkung des Bürgerfunks rechnen? Stehen Sie dazu, zu dem, was sozusagen im medienpädagogischen Bereich gemacht wird für Kinder und Jugendliche vom Bürgerfunk?
Also dazu stehen tun wir. Das Problem ist leider, dass gerade im ländlichen Bereich von solchen Möglichkeiten noch relativ wenig Gebrauch ist. Und hier sehen wir eigentlich einen ersten Ansatz, dass man dafür noch wesentlich mehr wirbt und diese ganze Angelegenheit noch wesentlich bekannter macht. Das Bekenntnis zu diesen Angeboten ist seitens der SPD ganz klar.
Und auch ein Bekenntnis zu dem, was Sie hier sitzen, zu dieser Einrichtung, also Radio Frei, ist ja sozusagen keine Selbstverständlichkeit. Es wurde sich sozusagen in den Umbruchzeiten der Friedlichen Revolution erkämpft. Und es gibt sozusagen diese freie Stimme, es gibt ja ein freies Radio. Wird es sozusagen das mit einer SPD-Regierung auch weiterhin geben?
Auf alle Fälle.
Frau Kaschüber, wie sehen Sie es zum Thema Medienpädagogik? Gehört zu einem Kindermedienstandort auch sozusagen medienpädagogische Angebote, wo Kinder und Jugendliche selbst Medien machen können? Muss man dafür Geld in die Hand nehmen?
Na klar. Ich habe also nur die Erfahrung gemacht, das wissen Sie ja auch, dass in diesem Jahr die Landesmedienanstalt die Mittel für Rabatz gekürzt hat. Das betrifft also insbesondere den offenen Kanal in Jena, also wo fast die medienpädagogische Stelle dabei über in Jordan gegangen wäre, so will ich das mal sagen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass dort wirklich ausfinanziert wird und dass auch sowohl die zu 100% landesfinanzierten Sender als auch die anderen die Mittel bekommen, um medienpädagogische Arbeit zu machen.
Also Radio Frei zum Beispiel bekommt nur von der Kommune Geld für die medienpädagogischen Angebote, nichts vom Land und das auch nichts von der Landesmedienanstalt. Ist ein Fehler. Ja. Das heißt, da muss ich was ändern. Abschließend noch für unser Gespräch, haben wir jetzt fast eine Stunde geplaudert, nochmal, welchen Grund gibt es, Herr Eckert, SPD zu wählen, jetzt mal aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Themengebiet, was bekomme ich, wenn ich mein Kreuzchen bei der SPD mache?
Nun, es war ja, kommen wir wieder auf die Anfänge zurück, Thüringen braucht den politischen Wechsel. Der politische Wechsel in Thüringen, sage ich ganz klar, ist nur mit der SPD möglich. Wir stehen für soziale Kompetenz, wir stehen für Weiterentwicklung von Thüringen und daher hoffe ich, dass am 30. August die SPD in die Lage versetzt wird, künftig Thüringen zu regieren.
Frau Dr. Kaschüber, was bekomme ich, wenn ich mein Kreuzchen mit der Linkspartei mache? Eine Oppositionspartei, die dann eh nicht viel ändern kann?
Ich möchte gern, dass wir regieren in Thüringen, also mit Koalitionspartnern selbstverständlich, davon gehe ich aus. Und dass der Slogan, den wir auf den Wahlplakaten haben, Thüringen sozial regieren, dass der versucht wird umzusetzen, soweit das erstmal in einer Legislaturperiode möglich ist, kann ja nicht jeder die Welt von 0 auf 100 verändern, aber zumindest, dass man Arbeitsplätze schafft, dass man Bildungschancen stärkt, Mitbestimmungsrechte stärkt und auch für mehr Demokratie in Thüringen sorgt, auch zwischen den Wahlen. Also das würde ich mir schon wünschen, dass dieser politische Wechsel eintritt und ich glaube auch, das sage ich jetzt mal ganz persönlich, ich habe so den Eindruck, dass eine Politik, die im Wahlkampf auf die gemütvolle Tour geht, wie Dieter Althaus, und sozusagen versucht, eine Home-Story zu verkaufen als Wahlwerbung. Also die gehört abgewählt.
Sagt, sagt Dr. Karinka Schuber von der Linkspartei und David Eckert von der SPD, in die sie mit uns ja miteinander nicht so gestritten haben, aber das lässt sich ja für die Zukunft einiges erkennen. Alles Gute für Sie, danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.